Moin aus Hamburg. Es ist Donnerstag und das heißt, es ist wieder Zeit für den O-Ton, den Podcast von Otto. Mein Name ist Elena Rasmussen. Ja, und an dem Thema kommt eigentlich gerade niemand vorbei. Die anstehende US-Wahl in der nächsten Woche. Bereits seit Monaten berichtet ja quasi eigentlich schon die ganze Welt über den Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und dabei zählt natürlich auch, es bedarf einer klugen Kommunikationsstrategie der beiden PolitikerInnen, um eine breite Wählerschaft anzusprechen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich fand es vor allem auch spannend, jetzt zu beobachten, wie Kamala Harris es eigentlich geschafft hat, in mehr oder weniger nur 2 Monaten, seit sie offiziell bekannt gegeben hat, dass sie auch kandidiert, sich eine eigene Marke zu etablieren. Und ja, dafür bedarf es natürlich geschickter Kommunikation und der Fähigkeit, eine emotionale Verbindung zu den AmerikanerInnen zu schaffen. Und somit konnte sie sich positionieren. Auf der anderen Seite sehen wir Donald Trump, der ja schon 2017 bis 2021 das Amt des US-Präsidenten innehatte. Und ich würde mal sagen, kaum ein Präsident aus der Vergangenheit hat so polarisiert wie er. Ja, und da fragt man sich doch, ist das ein Paradebeispiel für erfolgreiches Personal Branding? Dieser Frage und auch dem Thema Markenbildung wollen wir heute nachgehen, denn Markenbildung ist natürlich nicht nur für PolitikerInnen von Bedeutung, sondern auch für Unternehmen, die ständig vor der Frage stehen, wie können sie ihre Marke strategisch aufbauen und was können sie vielleicht auch aus diesen Beispielen lernen. Über diese und noch viele weitere Fragen spreche ich heute mit Biran Bingül. Er ist Geschäftsführer der Strategieberatung Fischer Appelt Advisors. In seinem Buch Alles Propaganda von 2023 thematisiert Biran übrigens auch, und der früher übrigens auch selber Journalist war, das Thema politische Strategie und Lüge als politisches Mittel. Und dazu beschäftigt er sich natürlich als Kommunikationsprofi auch mit dem Thema Markenbildung und dem Wert von Kommunikation. Also moin Biran, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
In Bezug auf das Thema US-Wahl wollen wir uns vor allem heute dem Thema Kommunikation und Marketing der beiden KandidatInnen widmen. Also quasi unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Im Vergleich zu Donald Trump, der ja eben schon mal US-Präsident war und sich dementsprechend weltweit eine Marke schon aufgebaut hat, musste Kamala Harris ja jetzt in dieser kurzen besagten Zeit viel Aufmerksamkeit für sich und ihre Werte schaffen. Was würdest du sagen oder wie blickst du vor allem auf Harris' öffentlichen Auftritt?
Es ist ja auf jeden Fall gelungen, am Anfang so eine Art Hype zu kreieren. Es war, glaube ich, auch so ein Durchatmen bei allen, die es mit den Demokraten halten und da näher dran sind. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass sie im Hintergrund auch das Wahlkampfteam sozusagen von Präsident Biden übernehmen konnte. Also sie hatte sofort eine Mannschaft. Sie war in der Lage, schnell Geld einzusammeln, und Geld spielt eine große Rolle im amerikanischen Wahlkampf, insbesondere, weil sehr viel davon ausgegeben wird. Von der Strategie her war es interessant, sie hat sehr auf dieses Trump nicht angreifen, sich nicht an Trump in dem Sinne abarbeiten, sondern so souverän, bisschen gelassen damit umgehen, sehr dieses Lachen, die fröhliche Alternative zu dem miesepetrigen, wütenden alten Mann aufzubauen. Und sie haben für Trump eigentlich nur diesen Begriff weird geprägt. Also der ist ein bisschen schräg. Also das ist nicht ganz normal, aber der ist so ein bisschen schräg. Und komm, ihr wisst ja, ne, wie das so in der Schulklasse ist, etc. So die Schrägen. Und hat den so etwas versucht, in eine Außenseiterposition zu bringen. Das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Ich fand daran nicht so gelungen, dass es trotzdem Gegenentwurf ist. Aha. Also Trump ist der Entwurf und sie ist der Gegenentwurf. Und so haben sie sich positioniert. Und jetzt in der letzten Zeit, wo sie gemerkt haben, Trump holt auf in den Swing States, in den Staaten, wo traditionell die Amerikaner mal demokratisch, mal republikanisch wählen. Und jetzt geht sie in so einen Angriffsmodus, also verlässt jetzt eigentlich die bisherige Strategie. Und da bin ich mir nicht so sicher, das wissen wir dann nächste Woche, ob das verfängt oder ob das dann das Spielfeld ist, was Trump deutlich besser beherrscht mit den persönlichen Attacken und all diesen Dingen. Was ganz auffällig ist, ist, Politik trifft Popkultur. Also nicht nur Taylor Swift und wer da alles aus Hollywood und so weiter benannt wurde, sondern auch das Aufgreifen aus der Popkultur heraus in Social Media von Themen. Oh. Stichwort Brad, gibt's einen Song und dann gab's den Brad Girl Summer und dann wird da draufgegangen mit Western Princess, hat sie besetzt, ganz schnell mit dem Team. Dann hatte sie zum Thema Bildung gesagt, naja, du bist ja nicht vom Kokosnussbaum gefallen. Und wollte damit sagen, dass Familie und wo du herkommst und welche Möglichkeiten du hast, sehr stark beeinflusst, wie viel Bildung du bekommen kannst, immer noch und in den USA ganz besonders. So, und daraus wurde dann dieses Coconut-Motiv und die Palme. Also Memes spielen eine große Rolle, es spielt eine große Rolle, responsive Kommunikation zu machen, zu gucken, was ist da, ganz schnell drauf einzugehen, weil man wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber die Zielgruppe ist ja sehr klein von Unentschlossenen, die man erreichen kann. Dass sie im jüngeren Segment sind, ist bekannt. Die halt anzusprechen und eigentlich so einen Beliebtheitswettbewerb zu machen. Auch so ein Erzeugen textloser Kontexte, also Memes, Video ist zwar Tag, aber nichts, was ich lesen muss. Es ist nicht anstrengend, es ist einfach. Es ist sehr auf einer emotionalen Ebene, Aufmerksamkeit und Beliebtheit zu bekommen. Es ist wirklich in den USA massiv ein Beliebtheitswettbewerb und wenig inhaltliche Auseinandersetzung. Und darauf ist sie gegangen mit einer emotionalen Eingängigkeit. Das hatte eine Zeit Erfolg. Im Moment würde ich es eher skeptisch sehen.
Okay, also schon super viele spannende Aspekte dabei. Ja. Bevor wir die beiden jetzt nochmal konkret vergleichen, würde ich gerne nochmal kurz einfach Trumps Strategie angucken. Wie gesagt, er wird ja schon durchaus kritisch betrachtet in seiner Kommunikation, sagen wir es mal so. Und vor allem ein Aspekt, jetzt hast du es auch schon gesagt, viel in diese Popkultur, was bei ihm ja irgendwie auch von vielen ExpertInnen hierzulande aufgegriffen wird, ist immer wieder das Thema seiner Reality-Show, die er ja 2004 hatte. Also die wird viel auch ins Spiel gebracht. Vielleicht da, um es nochmal kurz aufzufrischen, 2004, also vor mehr als 20 Jahren, hatte er die Reality-Show namens The Apprentice. Episoden, die ausgestrahlt wurden, die reichten halt jede Woche um die 20 Millionen Zuschauende. Und da hat sich das Image ja von Trump schon ein bisschen aufgebaut. Also er hat sich da gezeigt als sehr reiche Person. Seinen Charakter hat er auch irgendwie da schon ein bisschen gebildet oder sein Image vor allem, den Einblicke in seine Geschäftswelt. Ja, und jetzt steht er hier und er will zum zweiten Mal Präsident werden. Es ist jetzt natürlich schwer, das alles so runterzubrechen, aber kannst du uns trotzdem einen Einblick geben? Meinst du, die Show hat ihm wirklich geholfen und macht dieses Image genau seine Kommunikationsstrategie aus?
Also die Show hat ihm auf jeden Fall geholfen, weil sie ihm Bekanntheit gebracht hat. Er war übrigens, habe ich in einem anderen Podcast gehört, zu dem Zeitpunkt gar nicht reich, sondern im Minus. Aber so ist das manchmal mit Image. Das hat ihm geholfen, weil er dadurch auch Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, also er war bekannt und quasi ein Celebrity und dem folgt man halt aus Interesse an der Person. Und er hat dort, glaube ich, sehr gut über viele Staffeln hinweg gelernt, wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert und das im Anschluss eigentlich in seine politische Tätigkeit übersetzt und das perfektioniert. Zu Trump, die Kommunikationsstrategie von Trump, immer gleich propagandistische Methoden und Mittel, die er benutzt, persönliche Angriffe, das Brechen von Kommunikationsnormen, beleidigen, das Spiel mit den Lügen. Mittlerweile hat jetzt ein Experte gesagt, ist mittlerweile egal, was er sagt, ist auch egal, ob er lügt oder nicht, ist halt Trump. Und ein sehr spitzes Profil gebildet, immer die gleiche Krawatte an, immer die hochrote, immer auf Angriff, diese Aggressivität, dieses persönliche, duellhafte, das Beschimpfen auch von Harris jetzt im Wahlkampf als dumm, nicht sonderlich intelligent, faul, linksradikal und so weiter und so fort. Das heißt, er ist sehr konsistent in seiner Marke, so würden wir es jetzt aus der Strategie-Richtung sehen. Ich glaube, dass er für viele, was in den USA mehr Faktor ist als in Westeuropa, entertaining ist, also unterhaltsam. Hol dir dein Popcorn, Trump tritt auf, ja. Und er wird schon irgendwas Verrücktes machen, erzählen, wie auch immer. Und man merkt in diesem Wahlkampf, dass sein Umfeld, Hulk Hogan auftritt und so weiter, der ehemalige Wrestler, dass sie diese Tonalität übernehmen, diese Art und Weise übernehmen und dieses Trump-hafte sich auf die ganze Kampagne ausdehnt. Er hat ein Risiko, ein großes Risiko, das ist das der Selbstübertreffung. Da habe ich auch in dem Buch, das du netterweise erwähnt hast, auch drüber geschrieben. Er muss immer steigern, weil er nur dann Aufmerksamkeit bekommt. Und wir erinnern uns, dass er eine Zeit lang rund um den demokratischen Konvent, wo Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin nominiert wurde und gekürt wurde, keine Aufmerksamkeit hatte und er drehte durch. So, das ist der schwierigste Zustand. Das hat Biden nochmal anders gemacht, können wir gerne auch drüber sprechen, aber so, und dreht dann durch und dann geht er in die Steigerung, weil jetzt muss er einen neuen Reiz setzen. So, und jetzt ist er ja dabei, dass er laut auf Veranstaltungen überlegt, das Militär vielleicht gegen politische Gegner einzusetzen nach der Wahl und er hätte gerne Generäle wie Hitler Zitat gehabt, als er Präsident war. So, das trifft in Deutschland natürlich mehrere Nerven gleichzeitig, aber er sagt es und setzt diese Reize und damit geht er aber das Risiko ein, dass er diese wenigen, die unentschlossen sind, 5% wahrscheinlich in den Swing States, dass er davon, das ist immer die Wette bei ihm, verprelle ich mehr, als ich damit an mich binde. Und das ist sozusagen sein Risiko, was ich sehe.
Okay, also Konsistenz scheint ein Erfolgsfaktor zu sein, um sich eine Marke zu bilden, wenn ich das richtig verstehe. Was würdest du sagen, sind noch so Erfolgsfaktoren dafür?
Generell?
Ja.
Ja, du brauchst ein Konzept, du brauchst eine Idee, was will ich eigentlich, warum, was unterscheidet mich vor allen Dingen? Der berühmte USP, damit tun sich natürlich viele schwer, Trump halt gar nicht. Kamala Harris hat lange Zeit diesen Weg gefunden, an Negative Campaigning größtenteils vorbeizukommen. Jetzt geht sie in das Feld, deswegen sehe ich da das Risiko, wie ich eben gesagt habe, bei den Erfolgsfaktoren. Wie bekomme ich Aufmerksamkeit und Reichweite? Mit welcher Ressource? Das wären die nächsten zentralen Fragen und Erfolgsfaktoren. Wenn ich fast keine Ressource habe, muss ich komplett anders vorgehen, als wenn ich hunderte von Millionen, wahrscheinlich Milliarden zur Verfügung habe für zwei, drei Monate, um überall maximal viel sehr, sehr schnell rausblasen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist hier natürlich auch bei beiden zu erkennen, Kommunikation ist alles. Das steht komplett oben drüber, weil ich den Beliebtheitswettbewerb und die Aufmerksamkeit nicht, fast gar nicht mit politischen Themen bekomme. Ich finde, es ist der inhaltlich leerste amerikanische Wahlkampf, den ich bis jetzt verfolgt habe, ob als Journalist oder als Kommunikator. Trump ist gegen Einwanderung, so im weitesten Sinne, und gegen die Illegalen, und das sind böse Menschen. Und Harris ist so irgendwie für Freiheit, und das profilierteste Thema ist eigentlich Abtreibungsrecht, was relevant ist, und Migration ist natürlich auch relevant. So, aber danach, hilf mir, Elena, fällt mir jetzt schon nicht mehr wirklich was ein. Und jetzt merken wir aber, dass die Leute der Schuh drückt, dass die Kosten hoch sind, dass die Inflation da ist, dass Zahnpasta teuer ist und so weiter. So Daily Life, also die sind überwiegend woanders. Deswegen glaube ich auch die McDonald's-Aktion von Trump wiederum auf seine weirde Art sozusagen. Mhm. Aber trotzdem das Signal in diese Wirtschaftsrichtung und in die, wie geht's den Leuten eigentlich außerhalb von den großen politischen Linien. Also sehr unpolitisch.
Genau, deswegen unterhalten wir uns ja heute auch über die Kommunikationsstrategien, weil es so ein Riesenaspekt ist. Und ich würde auch sagen, also ich meine, die Welt hat sich ja auch wieder gewandelt seit dem letzten Wahlkampf. Zum Beispiel für mich persönlich noch viel präsenter ist das Thema auch Social Media geworden, was du auch schon kurz angerissen hast. Klar, das war vor 4 Jahren auch schon da, aber ja, jetzt wie sehr der Wahlkampf irgendwie teilweise auch auf TikTok, Snapchat, X, all den Plattformen stattfindet, scheint ja auch ein wirklich sehr großer Aspekt geworden zu sein dieses Mal, oder?
Ja, absolut. Und bei den USA muss man natürlich berücksichtigen, dass das Mediensystem kaputt ist, hochpolarisiert ist, entlang politischer Konfrontationslinien. Wenn Kamala Harris zu Fox News geht, was ein konservativer bis rechtsaußen bei einzelnen Personen Sender ist, ist das schon eine Nachricht für sich. Also stell dir vor, Olaf Scholz geht, ich weiß nicht, zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das ist hier ganz normal. Aber wenn jemand über Lagergrenzen hinaus sich in diesem journalistisch-medialen Raum bewegt, wird das schon zu einer Nachricht. Und das zeigt natürlich, wie sich der Markt dort entwickelt hat, nicht zum Guten. Und dadurch bekommt natürlich Social Media noch mehr Gewicht, immer mehr Gewicht dort in den USA. Da geht es natürlich auch um Werbegeld. Wo ist es günstiger eingesetzt? Wo ist es zielgenauer eingesetzt? Wenn ich einen landesweiten Fernsehsender nehme, treffe ich natürlich ziemlich viele Menschen für viel Geld, die gar nicht relevant sind, weil die schon entschieden sind, ob sie republikanisch oder demokratisch wählen. Das kann ich bei Social Media natürlich über Targeting und so weiter viel, viel genauer ansteuern, auch regional ansteuern, und es kostet mich sozusagen weniger Geld und es gibt mir obendrauf die Chance, diese responsive Kommunikation zu machen, wirklich 24/7 darauf zu warten, um nicht zu sagen zu lauern, wo ist was, was Trendpotenzial hat, wo ist etwas, mit dem wir spielen können, auf eine Art und Weise, die glaubwürdig ist im weitesten Sinne, und dann gehen wir drauf. Und dann haben wir die Assets und dann haben wir da ein Video zu und dann haben wir einen Post dazu und wir wissen ganz genau, wie wir es spielen. Du hast TikTok erwähnt, ich weiß es nicht selbst, habe aber in Medien gelesen. Allein da gibt es eine Truppe für bei Kamala Harris, die nur da arbeitet. Die sind alle jünger als 25. Ja. Und sind darauf spezialisiert, das halt passgenau zu machen. So, also man wartet darauf, man geht natürlich auch mit Botschaften raus, aber man wartet auch stark darauf, wo ist was, womit ich emotionalisieren kann und in diesem Beliebtheitswerb mindestens für ein paar Tage ein paar Punkte machen kann. Und das zeigt auch, wie kleinteilig es ist und wie die Geschwindigkeit wirklich durch die Decke gegangen ist. Und dafür brauche ich Ressource. Ich brauche Leute, die das den ganzen Tag machen, die verdammt gut da drin sind und die das Budget haben, es auszugeben.
Ja, absolut spannend. Wenn wir jetzt auch nochmal grundsätzlich auf diese Erfolgsfaktoren schauen, um sich eine Marke zu bilden, da wird es natürlich auch interessant für Unternehmen, weil Unternehmen wollen natürlich auch eine Marke bilden. Und deshalb nochmal die Frage an dich, würdest du sagen, die Erfolgsfaktoren, die du jetzt auch genannt hast, können Unternehmen auch so aufgreifen oder gibt es da noch andere Punkte, auf die Marken oder die Unternehmen achten müssen, um zur Marke zu werden?
Prinzipiell ja, und jetzt natürlich bei einer Markenpositionierung klassisch über, was sind die Kernkompetenz, was ist das Markenversprechen, welche DNA hat das Unternehmen und so weiter, würde man von dort kommen. Was bei Personenmarken und bei Personenmarken wie Trump noch mal mehr möglich ist, wo ich bei den meisten Unternehmen Zweifel habe, ist, so spitz zu sein und das dann konsistent durchzuhalten. Das geht nicht so für Unternehmen, für die meisten nicht, weil die Politik in den USA durch die zwei großen Parteien, durch diese hohe Fokussierung auf die beiden Kandidaten dazu führt, dass du eigentlich guten Gewissens 50% deiner Wählerschaft oder auf Unternehmen übertragen deiner Kundschaft, deiner potenziellen Kundschaft, verprellen kannst. Und es hat ja Wahlen in den USA gegeben, wo die landesweit weniger Stimmen bekommen haben, trotzdem die Wahl gewonnen haben. Also du brauchst manchmal noch nicht mal 50% landesweit betrachtet. Und das, glaube ich, würde Otto jetzt nicht so gerne machen, dass Herr Opelt jetzt als euer CEO auftritt, Temu beleidigt, die Chinesen beleidigt, Jeff Bezos einen Dummkopf nennt und so weiter und so fort. Wir müssen es jetzt ganz platt übertragen. So, das machen, ich weiß nicht, welches Unternehmen so agiert. Ich glaube tendenziell keins. Das ist ein riesiger Unterschied, weil kein Unternehmen sich die Hälfte des Marktes per se verbauen möchte, erstmal von Anfang an.
Gibt es denn trotzdem was, was wir lernen können auf der anderen Seite als Unternehmen?
Ja, also ich glaube, die Bedeutung von Kommunikation sehen wir da gegenüber den Inhalten und der sachlichen Ebene. Da haben wir eine Verschiebung, auch eine Schräglage, ganz klar. Eine unfassbare Geschwindigkeit im Tun, und das bedeutet Ressource im Personal und budgetär. Genau, das müssen sich Unternehmen überlegen. Wie viel davon ist möglich, machbar, zielführend und trägt zum Erfolg des Unternehmens bei? Das ist natürlich dann am Ende Juristenantwort, kommt drauf an, bei jedem unterschiedlich.
Aber ja, auf jeden Fall viele Aspekte, die es zu beachten gibt, weil genau, wie du schon gesagt hast, bei Otto legen wir natürlich auch großen Wert darauf, unsere Marke weiter auszubauen und fokussieren uns ja auch auf verschiedenste Aspekte, also dass wir unsere Werte kommunizieren und über wichtige Themen sprechen, wie Nachhaltigkeit, Vielfalt, unsere Services etc. Also all das auch kommunizieren, wie du schon sagst, natürlich nach außen bringen, und damit wir letztendlich als Otto unsere vertrauensvolle, verantwortungsbewusste und inspirierende Marke schaffen können und auch so wahrgenommen werden. Also das ist uns natürlich auch wichtig. Also es ist sehr interessant, finde ich, das einfach zu vergleichen, inwiefern ja Unternehmen das schaffen können im Vergleich zu diesen zwei Personenmarken.
Ja, ich glaube, eine Chance für Unternehmen wiederum ist, anders als bei den Personenmarken in einem amerikanischen Wahlkampf, dann doch die inhaltliche Substanz zu sehen.
Ja.
Und du hast ja jetzt Otto auch gerade schon beschrieben, auch über das Produkt hinaus, über Handelsplattformen hinaus, wie gucken wir auf Gesellschaft und Ähnliches, das tut ihr ja, diese Dinge auch zu thematisieren, weil das, glaube ich, wenn man nicht innerhalb von 3 Monaten die US-Präsidentenwahl gewinnen muss, und das muss Otto nicht und kein anderes Unternehmen im Normalfall, dann kann man natürlich auch etwas anders vorgehen, sich mehr Zeit nehmen und eben überlegen, ob man substanziell sein möchte oder halt nur heiter oder halt nur evil.
Guter Punkt, das stimmt. Ja, leider mit Blick auf die Zeit müssen wir schon zum Ende kommen, auch wenn ich es total interessant finde und es eigentlich noch so, so viele Aspekte zu beleuchten gibt. Also ich glaube, wir könnten endlos darüber sprechen. Also vielen Dank, Virant, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und uns schon mal einen Einblick geben konntest in die Kommunikationsstrategien.
Sehr gern, vielen Dank.
Das ja, war es dann auch schon für heute. Und dann in 2 Wochen hört ihr meinen Kollegen Christopher mit einem neuen Thema. Folgt uns also gerne auf der Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns da Feedback hinterlasst. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, Wünsche oder ja noch weiteres Feedback, dann meldet euch gerne bei uns, zum Beispiel über LinkedIn. Da gibt es auch immer alle Insights zum O-Ton und zu Otto. Also liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.